So, ihr Lieben, man kann kaum glauben, dass es mal so eine schöne grüne Landschaft gab, wenn man rausguckt. Einen herzlichen Gruß von den Höhen des Erzgebirges, wo es noch etwas kälter ist als hier bei euch. Ja, als Herberge geht es uns gut. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir gut durch die letzten, auch zwei anstrengenden Jahre durchgekommen sind, dass Gott uns versorgt hat und dass wir bei allem, was auch so ansteht, getragen und gehalten sind. Das ist nicht selbstverständlich. Unsere Kinder erzählten sich früher ab und zu Ostfriesenwitze. Diese Witze beginnen ja immer mit einer Frage: Warum machen die Ostfriesen dies oder jenes? Und so bin ich auch mal wieder gefragt worden: Vati, warum steigen die Ostfriesen in der Adventszeit durchs Fenster? Schulterzucken meinerseits, weil ich mich mit Ostfriesen nicht so gut auskenne. Und dann die Antwort: Nun, sie tun das, weil Weihnachten vor der Tür steht. Weihnachten steht vor der Tür, aber die Frage ist, steht nur Weihnachten jetzt vor unserer Tür in der Adventszeit? Weihnachten mit Kerzenglanz und Rauschgoldengel, ich glaube, das wäre zu kurz geschossen, denn dann käme es ja nur darauf an, wer den besten Stollen bäckt und die knusprigste Weihnachtsgans brät. Advent bedeutet für uns Christen nicht, zuerst Weihnachten steht vor der Tür, das ist auch schön, sondern wir bekennen vielmehr, Jesus kommt wieder. Jesus steht vor der Tür. Advent heißt Vorbereitung auf die Ankunft Jesu, auf die Wiederkunft Jesu. Jesus will heute und hier und jetzt zu uns kommen und er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. In einem bekannten Adventslied, und wir haben es am Anfang schon zumindest ansatzweise gesungen, genau die Aussage zumindest, heißt es: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Diese Aussage stammt aus einem alten Psalm und den lese ich uns, oder zumindest einige Verse daraus, Psalm 24 ab Vers 7. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Soweit diese Verse aus Psalm 24. Was war der Hintergrund dieses Psalmes? Und ich denke, es ist immer mal gut zu gucken, wie ist denn so ein Lied entstanden? Es ist ja ein Psalm Davids, steht oben drüber zumindest, David von David gedichtet oder David zugeschrieben, auch nicht so ganz entscheidend, aber in der Zeit Davids entstanden. Und die Frage ist, was steckt hier dahinter? David war König über die vereinigten Stämme Israels geworden. Zwischen den Nordstämmen und den Südstämmen gab es ja immer wieder eine gewisse Rivalität. Und daher war es nötig, dass der König weder auf dem angestammten Gebiet der einen Gruppe noch auf dem der anderen Gruppe wohnte. Die alte Jebusiterstadt Jerusalem lag genau auf der Nahtstelle zwischen dem Nordreich und dem Südreich. Und David erobert sie und macht sie zu seiner Stadt, zur Stadt Davids. Jerusalem wird also die Hauptstadt Judas. Und nun beginnt David sich in Jerusalem häuslich einzurichten. 2. Samuel 5 und 6 kann man das nachlesen. Aber es fehlt noch etwas. Es fehlt die Gegenwart Gottes in der Stadt. David wohnt da, aber er merkt, das ist nicht alles. Ich brauche Gottes Gegenwart. Und David besinnt sich dann auf die Bundeslade, denn damit war ja die Gegenwart Gottes verbunden. Seit der Zeit in der Wüste ist sie das Zeichen der gnädigen Gegenwart des lebendigen Gottes. Dieser Kasten mit den Gesetzestafeln aber stand irgendwo auf dem Lande bei einer israelitischen Familie. Und dann berichtet die Bibel, wie David in einem feierlichen Festumzug die Bundeslade nach Jerusalem holt. Und damit die Gegenwart Gottes, weil ihm das so wichtig ist. Er sagt, die Mauern alleine sind's nicht, sondern wir brauchen Gott in unserer Mitte. Und dann säumen Menschenmassen die Straßen, Jubelchöre singen, Blasorchester spielen. Wahrscheinlich andere als in Hundorf dann in der Kirche. David selber tanzt aus Ergriffenheit und Begeisterung vor der Bundeslade her. Gott zieht bei uns ein, der lebendige Gott kommt zu uns. Und das löst einen unbeschreiblichen Jubel aus. Das ist die Entstehungsgeschichte dieses Psalms. Und später hat man dieses Lied immer wieder gesungen in Israel, wenn man zum Tempel pilgerte. Und es entwickelte sich daraus eine regelrechte Liturgie. Man kann das noch ein bisschen erahnen, wenn man diesen Psalm hier mal so im Wechsel vielleicht auch gesprochen hört. Die Pilger singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, dass der König der Könige einziehe. Und von drinnen rufen die Tempeldiener, wer ist da? Wer ist der König der Ehre? Von draußen wieder die Antwort, es ist der Herr mächtig. Stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit, macht die Türen auf, dass der König einziehen kann. Von drinnen nochmals die Frage, scheinbar wollen sie die Tempeldiener ganz genau wissen, wem sie da die Tür aufmachen. Wer ist der König der Ehre? Und dann wieder die jubelnde Antwort, es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Also soweit mal der historische Rückblick. Und ich finde das sehr interessant. Wir werden nochmal hier und da darauf zurückkommen, weil das auch für uns ganz viel zu sagen hat. Ein erstes. Nicht jedem kann man gefahrlos die Tür öffnen. Die Tempeldiener stellen eine wichtige Frage, nämlich die Frage, wer ist draußen vor der Tür? Wer steht da? Weihnachten, wenn es draußen klopft, unsere Kinder waren da immer schon ein bisschen ängstlich. Wer wird denn da draußen stehen? Der Weihnachtsmann? Na gut. Je nachdem, wie sie sich verhalten hatten. Also ob wir im normalen Leben die Tür öffnen oder nicht, hängt zunächst einmal davon ab, wer da vor der Tür steht. Ich hörte von einem Mann, an dessen Tür die Zeugen Jehovas klingelten, und er fragte von drinnen, wer denn da vor der Tür sei. Als sie sich vorstellten, rief er von drinnen, nein, danke, wir sind schon fromm. Wer vor der Tür einen Staubsaugervertreter vermutet oder einen ungebetenen Gast, der wird sich wahrscheinlich sehr ruhig verhalten. Und mancher Krimi schildert die Szene, wie ein Verbrecher an der Tür klingelt und dem, der da öffnet, eins über den Schädel zieht. Wenn man nicht weiß, wer vor der Tür steht, legt man besser die Sperrkette an und schaut durch den Spion. Selbst die Märchen kennen die Gefahr. Ich erinnere nur an die 7 Geißlein. Mancher Wolf im Schafspelz, der Kreide gefressen hat, begehrt auch heute Einlass in unser Leben. Er flötet uns ins Ohr, mach mir auf, ich will doch nur dein Bestes. Ich will, dass deine materiellen Bedürfnisse alle vollkommen gestillt werden. Du brauchst nur mal kurz niederzufallen und mir zu huldigen. Das flüstert uns der Materialismus, der Wohlstand ins Ohr. Ich will, dass du von allen verehrt wirst, dass du was darstellst in der Gesellschaft, wispert die Stimme des Erfolgs vor unserer Tür. Oder die Machtgelüste begehren Einlass und sagen, ja, du, wenn du, dann kriegst du Macht und Einfluss. Ich will, dass du zu deinem Recht kommst. Lass dir das nicht gefallen. Die Frage ist, was steht vor unserer Tür? Und hinter manchen wohlmeinenden Angeboten, die so an unserer Tür klopfen, die vor unserer Tür stehen, erscheint die Fratze des Teufels, der selbst Jesus einmal mit diesen Angeboten zu betören suchte. Und manchmal machen wir ihm auf, auch als Kinder Gottes. Ich bin manchmal in den letzten 1, 2, 3 Jahren traurig darüber, wie schnell wir auch als Gemeinde Jesu manchem die Tür öffnen, was uns dann auseinandertreibt, was uns kaputt macht, wo es so viel um ja, die eigene Meinung geht und nicht mehr so sehr um Jesus. Und das ist nichts Neues, das gab es und gibt es immer wieder. Vor einiger Zeit stand ich auf der Ausstellung oder in der Ausstellung auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal dort war. Dort war sehr eindrucksvoll der Aufstieg Hitlers dargestellt und mir fiel auf, dass er genau diese uralte teuflische Frage benutzte oder dieses teuflische Prinzip. Er versprach, die Brotfrage zu klären, indem er den Leuten Arbeit gab, nur dass der Hunger gut 10 Jahre später bald umso schlimmer einzog in Deutschland und weltweit oder europaweit. Er versprach, die Frage der Ehre zu klären. Er wollte den sogenannten Schandvertrag von Versailles wieder rückgängig machen und versprach dem deutschen Volk Rehabilitation, die Demütigung wegzunehmen. Ruhm und Ehre sollte das deutsche Volk wieder haben. Und als es diesem Wolf im Schafspelz die Tür öffnete, brach Schande, Schmach und Leid und Tod herein. Und all das zeigt doch, es ist wichtig zu fragen, wer steht da vor der Tür? Menschen, Geisteshaltungen, die uns versprechen, dass wir unsere Ehre, unseren Wohlstand, der uns scheinbar zusteht, unsere Macht bekommen sollen, ihnen zu öffnen, kann fatale Folgen haben. Auch der Antichrist am Ende der Tage wird als ein solcher Wolfs im Schafspelz auftreten und sich dieser Taktiken bedienen. Da ist die Bibel sehr eindeutig. Übrigens, Jesus geht einen ganz anderen Weg, um Anerkennung und Versorgung für uns zu erwirken und uns zuteilwerden zu lassen. Er will in unser Leben als König einziehen und indem wir ihm alle Ehre, alle Macht zubilligen, bekommen wir das, was wir für unser Leben manchmal an Ehre, Anerkennung und Versorgung brauchen. Das brauchen wir ja. Aber dazu gleich mehr. Also das Erste, wir halten es mal fest. Die Tempeldiener stellen eine wichtige Frage. Die Frage, wer steht vor der Tür? Jetzt. Wer begehrt Einlass? Welche Angebote und Menschen versprechen scheinbar das Heil und bringen doch nur Tod und Verderben? Ein zweites, die Antwort der Festpilger. Auf die Frage der Tempeldiener, wer ist da, kommt eine mehrfache Antwort. Jetzt gucken wir uns die Antwort mal an. Es ist der König der Ehre. Also vor der Tür der Weltgeschichte und vor unserer Herzenstür steht der, der alle Ehre beansprucht. Wenn Jesus einzieht, geht es um die Frage der Ehre. Wenn Jesus einzieht, geht es um die Frage der Ehre. Interessanterweise spielt diese Frage schon einmal beim Einzug der Bundeslade eine wichtige Rolle. Und jetzt komme ich nochmal auf diese alte Geschichte. Als David die Bundeslade nach Jerusalem holte, kam es nämlich zu einer etwas peinlichen Szene. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als Bibelkenner. Zumindest meint Michal, die Frau Davids, das. 2. Samuel 6 schildert uns, wie David so voller Freude und Begeisterung war, dass er relativ knapp bekleidet vor der Bundeslade her tanzte. Und seine Frau lunzt durch die Gardine. Und dann heißt es, Michal verachtete David in ihrem Herzen. Ich habe mich oft gefragt, warum stellt sich Gott so eindeutig auf Davids Seite? Vielleicht bot er ja tatsächlich nicht den ästhetischsten Anblick oder so. Ich weiß es nicht. Was ist der Punkt? Und dann bin ich auf folgende Verse gestoßen. 2. Samuel 6, die Verse 20 bis 22. Muss ich erstmal blättern. Als aber David heimkam, seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, heraus ihm entgegen und sprach: Wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Männer entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen. David aber sprach zu Michal: Ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen, aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Bis dahin, was ist der Punkt? Was wird hier deutlich? Nun, Michal wirft dem David vor, dass er sich unmöglich gemacht hat vor der Damenwelt. Und mitschwingt darin, dass er damit auch ihre Ehre verletzt hat. Der Punkt ist also, Michal fühlte ihr Ansehen, ihre Ehre verletzt, ihr Image war dahin. Und so war sie voller Verachtung in ihrem Herzen. Und von David heißt es: Ich will tanzen vor dem Herrn. David, also man kann ja hier Verschiedenes draus schlussfolgern, wir sollen jetzt auch so tanzen oder so, würde ich jetzt nicht so draus ziehen, sondern es geht um diese Frage der Ehre. David war um die Ehre Gottes besorgt und er war bereit, sein Ansehen aufs Spiel zu setzen, damit Gott die Ehre kriegt. Und das finde ich spannend. Und stellt mir die Frage, sind wir bereit, unsere Ehre, unser Ansehen zu opfern, damit Jesus einziehen kann? Jesus wird neu einziehen in unserem persönlichen Leben, auch in die Gemeinde, in unsere Beziehungen, in unsere Ehen und Familien, wenn wir bereit sind, unsere Ehre unter seine zu stellen. Ich habe manchmal schon im Zusammenleben in der Gemeinde so diesen Satz gehört, also, nee, das lässt meine Ehre nicht zu. Ich habe mich erinnert an ein Gespräch, was ich mit dem Ehepaar hatte, da ging es um ja, eine Auseinandersetzung, die sie miteinander hatten. Und dann sagte er, um Vergebung zu bitten, das lässt meine Ehre nicht zu. Da müsste sie schon zuerst kommen. Ja, wie viel auch in Konflikten, die wir miteinander haben, spielt unsere Ehre eine Rolle? Oder anders gesagt, manchmal unser Stolz eine Rolle? Oder verletzter Stolz eine Rolle? Das lässt meine Ehre nicht zu. Damit Jesus einziehen kann, gilt es, seine Ehre zuallererst zu suchen. Was macht Jesus groß? Ich erinnere mich an eine Geschichte vor vielen Jahren in der Gemeinde. Da wurde einem Bruder auch sehr Unrecht getan und dann kam er zum Gespräch und sagte, hat er mir davon erzählt und sagte, ach, das war alles so schlimm und ich werde das in der nächsten Gemeindestunde ansprechen. Ich stehe auf und ich werde das allen anderen sagen. Und ich sage, okay, in der Sache hast du ja recht, aber denkst du, dass das der richtige Weg ist? Ist es nicht vielleicht viel besser, zu demjenigen Bruder selber hinzugehen, der da so verletzend war, es ihm unter vier Augen zu sagen? Denkst du, es ist der richtige Weg in der Gemeinde, das zu sagen? Und dann habe ich ihm eigentlich nur eine Frage mitgegeben. Überleg mal, was Jesus mehr ehrt. Und was die Gemeinde besser baut. Und dann kam er noch kurz vor der Gemeindestunde und sagte, ich habe mir das überlegt. Ich sage ihm das persönlich, ich werde es nicht in aller Öffentlichkeit breittreten, ich werde das nicht gegen ihn jetzt als Waffe verwenden, aber ich werde es ihm sagen. Und ich sagte, okay, das ist der richtige Weg. Geh unter vier Augen hin und sag es ihm. Aber diese Frage, was macht Jesus am meisten Ehre, die kann ein Weg sein, wieder zueinander zu finden. Also, wo wir bereit sind, unsere Ehre unter das zu stellen, was Jesus ehrt, kann Jesus einziehen. Es ist der König der Ehre, der einziehen will. So, das Zweite. Die Tempeldiener fragen ja noch weiter. Nochmal fragen sie. Also wer ist das, der da vor der Tür steht? Der König, bei dem es um die Ehre geht. Zweitens, der Herr stark und mächtig, so wird ihnen geantwortet, der Herr mächtig im Streit. Das heißt, vor der Tür steht der Herr, der alle Macht hat und der auch alle Macht beansprucht. Wenn Jesus einzieht, geht es A, um die Frage der Ehre und B, um die Frage der Macht. Jerusalem, jetzt wieder, nochmal so eine Rückblende, war ja heidnisches Gebiet zunächst. Es stand zunächst, ehe es David eingenommen hat, unter der Herrschaft gottfeindlicher Mächte. Da war kein Platz für Gott. Andere Mächte beanspruchten den Platz Gottes. Ihnen dienten die Menschen. 1. Samuel 5 wird geschildert, wie die Philister die Bundeslade in ihren Besitz gebracht hatten und sie stellen sie nun in ihren Städten auf. Allerdings, überall, wo die Lade auftaucht, leben die Philister in Angst und Schrecken. Das ist eine ganz interessante Geschichte, müsste man nachlesen. Die Beulenpest bricht aus, eine Mäuseplage trifft die Philister. Die Philister bringen die Bundeslade in den Tempel ihres Götzen Dagon. Am nächsten Morgen ist die Götzenfigur abgestürzt und liegt mit dem Gesicht am Boden vor der Bundeslade. Ohne Zutun eines Menschen. Die Philister stellen sie wieder an ihren Platz. Am nächsten Morgen liegt die Götterfigur wieder vor der Bundeslade, diesmal aber ohne Kopf, Hände und Füße. Das heißt auch, wo der lebendige Gott einzieht, da fallen die Götzen vom Sockel. Und viele Jahre später, viele hundert Jahre später, zieht in Jerusalem wieder einer ein, der alle Mächte der Finsternis bezwingt und die Götzen vom Sockel wirft. Jesus zieht ein als der Sieger über alle dunklen, finsteren Mächte, als der Herr aller Herren. Und für uns heißt es ja, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann fallen die Götzen vom Sockel und die Machtfrage wird entschieden. Wer hat die Macht? Ich erinnere mich an eine Geschichte oder an ein Erlebnis, liegt auch schon wieder einige Zeit zurück. Ich hatte mit einem Mann zu tun in der Seelsorge und der kam und hatte ganz, ganz viel Dinge, auch die er auf den Tisch packte und sagte, das habe ich falsch gemacht. Und er war damals in der DDR-Zeit sehr verstrickt, auch in das System und hat das alles bekannt und hat gesagt, ich brauche dort Vergebung, ich muss dort frei werden, ich muss dort raus aus diesem inneren Gefängnis. Und dann sind wir gemeinsam zu Jesus gegangen, haben ihm das abgegeben. Ich durfte ihm Vergebung zusprechen im Namen Jesu, weil er seine Sünde bekannt hat. Und dann habe ich zum Schluss gesagt, so, weißt du, eigentlich fehlt dir nur noch eins. Und da guckte er mich an und ich sagte, weißt du, es ist wunderschön, bei Jesus alle unsere Schuld abzuladen und Jesus ist dafür da. Aber weißt du, was Jesus nun möchte? Er möchte der Herr deines Lebens werden. Er möchte dir gerne die Schuld abnehmen, das haben wir jetzt getan. Aber nun möchte er der Herr deines Lebens werden. Und da schaute er mich an und sagte, so weit bin ich noch nicht. Und er ging weg. Und wir haben uns dann aus den Augen verloren. Ich habe später gehört, dass es nicht so gut dann mit ihm weiterging. Und ich dachte, ja, das ist doch die Frage aller Fragen, die Frage der Macht. Darf Jesus den Thron meines Lebens besetzen? Oder darf er nur in meinem Leben vorkommen als einer, der noch mit dazugehört? Das ist auch schön. Aber es ist etwas anderes, als wenn Jesus auf dem Thron, auf dem Herrscherplatz meines Lebens ist. Um diese Frage geht es. Die Frage der Macht. Wer hat das letzte Wort in meinem Leben? Die Götzen fallen vom Sockel, wenn Jesus einzieht und wenn wir Jesus einziehen lassen. Ja, die Frage ist, was vergötzen wir? Manchmal sind es Menschen, manchmal sind es materielle Dinge. Letztens habe ich den Satz gelesen, das Ich ist die Mutter aller Götzen. Das Ich ist die Mutter aller Götzen. Und Friedrich Nietzsche, der ja bekanntlich versuchte, dann Gott völlig aus dem Denken der Menschen zu verbannen, hat kurz vor Ausbruch des Wahnsinns gesagt, ist nicht die Größe dieser Tat, das heißt die Absetzung Gottes, zu groß für uns? Müssen wir nicht selbst zu Göttern werden? Da hat was geahnt, was die Absetzung Gottes für Folgen hat. Und wir leben in einer Zeit, in der das Individuum und das Ich Vergötzung erfährt. Meine Meinung, mein gutes Recht, meine Ehre, mein Spaß, meine Befriedigung. Was wird dem alles geopfert und unterordnet? Manchmal Freundschaften, manchmal Ehen, manchmal Familien und auch Gemeinden. Die österreichische Christin Maria Prehan hat in ihrer unverwechselbaren Art gesagt, manchmal fließt das sogar in die Gemeinde ein und dann beten wir Christen etwa in diesem Sinne, ich, meiner, mich und mir, Herr segne du uns vier. Also dann dreht sich unser Leben nur um das Ich. Wenn Jesus einzieht, fallen die Götzen vom Sockel. Das ist die nächste Wahrheit, die uns Psalm 24 predigt. Und wo Jesus heute in unser Leben einzieht, dort geht es um die Frage der Macht. Geht um die Frage der Ehre, um die Frage der Macht. So, die letzte Antwort. Könnt ihr noch zuhören? Die den Tempeldienern gegeben wird auf die Frage, wer ist da? Da ertönt es dann von drinnen, nee, von draußen. Von drinnen werden sie gefragt, von draußen kriegen sie die Antwort. Es ist der Herr Zebaoth. Das heißt, der Herr der Heerscharen. Zebaoth, die Heerscharen. Und zwar der himmlischen Heerscharen. Der da vor der Tür steht, ist der, der das Kommando über die Engelarmeen besitzt. Und diese Aussage weist weit über das Alte Testament hinaus. Bei der Ankunft Jesu übrigens spielen Engel eine ganz große Rolle. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist durchzogen von Engelgeschichten. Angefangen von der Ankündigung der Geburt Jesu über die Hirten, die die Botschaft vom Engelchor aus dem Himmel bekommen und dann bis hin zur Flucht nach Ägypten und so weiter. Immer wieder Engel, die Gott sendet, die himmlischen Heerscharen. Deshalb die vielen Engel auf unseren Pyramiden und Adventsleuchtern und in manchem Fenster. Also, der Herr der Heerscharen zieht ein. Und nun gibt es im Leben Jesu eine Geschichte, wo Jesus ganz bewusst auf die Luftunterstützung Gottes verzichtet. Nämlich als er in Gethsemane kämpft für uns und für das Heil dieser Welt. Ein Wort von ihm würde genügen und sie stünden ihm zur Seite. Matthäus 26, 53, dort sagt Jesus zu Petrus, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich 12 Legionen Engel sende? Und nochmal weiter, auch am Ende der Tage gilt, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er als Herr Zebaoth, als Herr der Heerscharen wieder. Matthäus 25, 31 sagt Jesus selbst, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, Ich finde es interessant, diese Linie, die wir hier entdecken können. Dann tritt es für alle sichtbar zutage, dass Jesus der ist, der das Kommando selbst über die Engelheere führt. Und schon damals beim Einzug der Bundeslade und jetzt letzte Rückblende in Jerusalem wird deutlich, der Herr, der hier einzieht, ist kein harmloser Zeitgenosse. Er ist der Herr der himmlischen Heere. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Einige Leute schließen aus der Ankunft Jesu in Ohnmacht und Niedrigkeit, er sei ein ohnmächtiger Herr, den man um den Finger wickeln könnte. Für sie ist Jesus das niedliche kleine Kind geblieben, was in der Krippe liegt. Ja, Jesus ist in Armut, Schwachheit und in dem Elend dieser Welt zur Welt gekommen. Ja, das ist wohl wahr. Aber er wird wiederkommen in Macht und in Herrlichkeit. Jesus ist nicht dieser kleine, holde Knabe im lockigen Haar geblieben, der niemanden ein Härchen krümmen kann. An diesem Herrn entscheidet sich Leben und Tod. Und wieder zurück 2. Samuel 6, als David die Bundeslade nach Jerusalem holte, passierte ein fatales Ding. Auch das kann man nachlesen. Die Lade rutschte, weil die Kühe, die sie zogen, ausgeglitten waren. Und Usa wollte die Lade festhalten und er starb auf der Stelle. Schwer einzuordnen für uns. Auf alttestamentlichem Hintergrund aber wird klar, der Gott, der hier einzieht, das ist ein heiliger Gott. Ja, an diesem Gott kann man sich die Finger verbrennen. Oder da entscheidet sich die Ewigkeit. Aber nun müssen wir an diesem Gott nicht mehr scheitern. Und das ist das Evangelium. Das ist ja die wunderbare Botschaft, die die Engel den Hirten sagen. Denn euch ist heute der Retter, der Heiland geboren. Wir müssen nicht mehr sterben. Wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen und ihn so im Geist berühren. Aber wodurch? Allein durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das ist der Punkt. Es gibt keinen anderen Weg, um vor dem heiligen Gott bestehen zu können. Aber durch das, was Jesus für uns getan hat, haben wir die Chance, vor den lebendigen Gott kommen zu können. Machen wir ihm die Türen auf, gerade in der Adventszeit. Es geht um die Frage der Macht, es geht um die Frage der Ehre. Aber dort, wo Jesus einzieht, wird unser Leben neu. Und dann geschieht das Wunderbare, unser Leben kommt in Ordnung, unser Leben wird aufgeräumt. Ich erzähle euch zum Schluss eine schöne Geschichte, die für mich das nochmal auf den Punkt bringt. Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Zu mir, schrie er, in mein Haus. Er rannte durch alle Zimmer, er lief die Stiegen hoch und ab. Er kletterte zum Dachboden hinauf, er stieg in den Keller hinunter, er sah sein Haus mit anderen Augen. Unmöglich, schrie er. In diesem Sauhaufen kann man keinen Besuch empfangen. Alles verdreckt, alles voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Er riss die Fenster und Türen auf. Brüder, Freunde, rief er, helft mir aufräumen, irgendeiner. Aber schnell. Er begann sein Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten Stiegen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaufte der Mann. Das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. So, sagte der Mann. Jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Jesus kommen, wo er nur bleibt. Aber ich bin ja da, sagte der andere und setzte sich an den Tisch. Komm und iss mit mir. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass Jesus kommen kann. Zu uns, heute und hier. Und dann ist der Tag seiner Wiederkunft ein fröhlicher Tag für uns. Ein Tag des Jubelns und der Befreiung. Ein Tag des Dankes und des Sieges. Macht die Tür heute und hoch und hier hoch. Klärt die Frage der Ehre und der Macht. Lasst Jesus den König sein. Und dann ist Advent die schönste Zeit auf dieser Erde, weil Jesus wiederkommt. Amen.